Das Yoga der Theosophie. Theosophen gebrauchen das Wort Yoga als ein passendes Wort. Wir verwenden es aber weniger zur Bezeichnung der theosophischen Schulung. Weshalb? Weil wir mit diesem Wort im Westen jetzt die eine oder andere der 5 verschiedenen hinduistischen Yogaschulen bezeichnen. Yoga im theosophischen Sinn umfasst jedoch alle Yogaschulen und krönt sie mit einer edleren, einer 6. Welches sind nun diese 5 indischen Yogaschulen? Es sind folgende, angefangen mit der einfachsten und niedrigsten, Hatha-Yoga, der Yoga der physiologisch-psychischen Schulung, der sich fast ausschließlich mit dem Körper und dem niederen Bewusstsein befasst. Als nächstes Karma-Yoga, von dem Wort Karman, Handlung. Drittens Bhakti-Yoga, der Yoga der Liebe und Hingabe. Viertens Jnana-Yoga, der Yoga der Weisheit oder des Wissens, des Studiums. Fünftens Raya-Yoga, der Yoga der selbsterdachten Bemühung, mit dem Gott im Inneren eins zu werden, der Yoga der Disziplin, dessen Ausübung von den Königen der Kshatriya- oder Kriegerkaste als den Führern ihrer Staaten erwartet wurde. Und der 6., den wir Theosophen hinzufügen, ist der Brahma-Yoga, der Yoga des Geistes, der die anderen 5 praktisch mit einschließt. Es ist ein völlig absurder Gedanke zu glauben, dass Indien in Bezug auf die menschliche Psychologie und Natur das einzige Land ist, das jemals Kenntnisse über Yoga besessen hat. Yoga bedeutet hier Schulung, Training, um die bewusste Vereinigung mit dem Gott im Inneren zu erreichen, mit dem inneren Buddha oder dem immanenten Christus, man kann es bezeichnen, wie man will. Nehmen Sie Karma-Yoga. Eine Abart dieser Form der Schulung ist seit Jahrhunderten in der christlichen Kirche als Erlösung durch gute Werke bekannt. Es ist eine wohlbekannte Übung in der christlichen Schulung, genauso wie Bhakti-Yoga, bekannt als Erlösung durch Frömmigkeit oder Liebe oder Selbsthingabe, was genau dem entspricht, was der Hindu mit diesen Worten meint und was der Theosoph damit meint. Eine Sache, die sich spontan im Herzen des Christentums entwickelte, wie sie auch im Herzen Hindustans und in jedem anderen Land entstand. Dann gab es auch die Schulung der Stoiker. Sie und andere sind alle verschiedene Arten von Yoga. Man bezeichnete diese Schulungsarten nicht mit dem Wort Yoga. Das ist ein Sanskrit-Begriff, der aus Hindustan stammt. Aber die Lehren waren bekannt. Die Christen sagten dazu Erlösung durch dieses, Erlösung durch jenes. Die Hindus sagten Vereinigung durch diese Schulung, Vereinigung durch jene Schulung und so weiter. Die okkulte theosophische Schulung umfasst sie alle, weil diese verschiedenen Arten der Schulung oder Vereinigung den 5 Haupttypen des Bewusstseins oder der Psychologie des Menschen entsprechen. Manche Menschen finden Erlösung durch Werke, um die christliche Formulierung zu gebrauchen, andere durch Liebe oder Hingabe, andere durch Theologie oder hohe Gedanken. Ja, das Christentum hat, besonders in den Klöstern, in der Vergangenheit auch eine Art von Hatha-Yoga in seinem psychologischen Trainingssystem gehabt. Die Geißelungen, Auspeitschungen, das Tragen von Sackleinen und andere Praktiken der Kasteiung und Selbstverleugnung, um, wie sie sagten, die niederen Leidenschaften und den Körper zu beherrschen und zu unterjochen. Das sind typische Hatha-Yoga-Beispiele niedrigster Stufe. Wenn ein Mensch jedoch eine glückliche Geisteshaltung besitzt, die ihn zu einer Schulung des inneren Lebens führt, dann braucht er sich nicht um Atemübungen, Körperstellungen, Geißelungen und Kasteiungen zu kümmern. Wir wissen, dass wir zur Erfüllung unserer Pflicht hingebungsvoll arbeiten und uns um die kleinsten Dinge in pflichtbewusster Anstrengung bemühen müssen. Das ist Karma-Yoga. Wir müssen den Körper von innen kontrollieren, wie auch unsere psychischen Impulse und unsere Emotionen. Wir müssen den Körper rein und gesund erhalten, damit er ein geeignetes Instrument für den menschlichen Geist und für die menschliche Seele ist. Das ist wirklicher Hatha-Yoga. Wir wissen ebenso, dass wir zur Erfüllung der Pflicht gegenüber uns und den Mitmenschen und der Bewegung, der wir uns zur Verfügung gestellt haben, lernen müssen, uns selbst in Ergebenheit, in höchster Liebe dem erhabenen Ziel zu widmen. Und dies ist Bhakti-Yoga. Um das Leben um uns herum und unsere Mitmenschen und uns selbst und die glorreichen Wahrheiten der Naturgesetze, auf denen die Natur selbst beruht, zu verstehen, müssen wir die erhabene göttliche Weisheit intellektuell studieren, Jnana-Yoga. Wir wissen ebenfalls, dass wir zur Ausübung all dieser niedrigeren Yoga-Formen eine Liebe zur Selbstdisziplin entwickeln müssen und dabei eine unvergleichliche Freude in der Tatsache finden müssen, dass wir uns selbst beherrschen können, dass wir Menschen sind, die danach streben, Meister des eigenen Selbst zu sein und nicht dessen Sklaven. Wir müssen über diese Sache nicht zweimal nachzudenken. Man betrachtet den Menschen, der sich selbst beherrschen kann, und den, der sich nicht beherrschen kann, Meister und Sklave. Als richtig verstandenen Yoga können wir das sittliche, spirituelle, intellektuelle, psychische und okkulte Training bezeichnen, das der Theosoph hat, wenn er sich der Bezeichnung Theosoph würdig erweist. Wenn er allerdings die Philosophie nur annimmt, weil sie ihm zusagt, weil er sie für logisch und gut hält und weil sie bis jetzt durch nichts übertroffen wurde, dann gehört er einfach zu jenen, die Pythagoras und die großen Vertreter seiner Schule als Akousmatikoi bezeichnet hätten, Hörer, Zuhörer. Dieser Standpunkt hat schon etwas für sich, aber er entbehrt in hohem Maße der höheren Grade an Verständnis und Entwicklung. Der höchste Yoga, der sechste, Brahma-Yoga, ist derjenige, den die meisten Chelas, die Schüler, anstreben. Er bedeutet, dass man aus all den soeben behandelten niederen Yoga-Formen das Beste entnimmt und es sozusagen zu einer Einheit vereint, sie emporhebt und sie gleichsam an dem Geist im Inneren befestigt. Das Denken, die Gefühle, das Verlangen sind dann wie eine Flagge am Mast befestigt. Sie kann nicht niedergeholt werden. Brahma-Yoga, Vereinigung mit Brahman, dem Geist, dem Atman. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt hinweisen. Wie kommt es, dass diese besonderen Yoga-Formen immer in Indien existieren? Jeder Yoga in Indien, wie schon erwähnt, besteht aus Schulung, Trainingsmethode. Und diese Methoden entstanden hauptsächlich aus der Grundidee, die in dem Vers enthalten ist, den die Hindus als den gewaltigsten, größten und als den umfassendsten aller Verse der Veden bezeichnen. Vers 3, 62, 10 des Rigveda, Gayatri oder oft auch Savitri genannt. Er wird von dem Hindu nach dem Aufstehen am Morgen aufgesagt, nach seinen Waschungen und bevor er abends schlafen geht. Der Rigveda ist der bedeutendste der Veden und die Hindus betrachten diese beiden Zeilen als das Herz des Rigveda. In Sanskrit lauten sie wie folgt: Tat Savitur Varenyam Pargo Devasya Dimahi Diho Yona Prachodayat. Und sie bedeuten Folgendes. Ich werde eine nur wenig umschreibende Übersetzung geben, so dass man den Kern des großen Verses in Rigveda erfassen kann, aus dem sich die ganze Hindu-Philosophie und jeder Hindu-Yoga entwickelte. Jene erhabene innere Seele der Sonne Gottes, möge sie unsere Gedanken und die unserer Nachkommen vereinigen und uns zu dieser Vereinigung drängen, zu der Vereinigung des Niederen mit dem Höheren, des Individuums mit dem Geist des Menschen, mit der Göttlichkeit. Wenn diese Vereinigung dieser Yoga erreicht, erzielt wird, dann haben wir die großen Beispiele der Gottmenschen oder Menschengötter, Jesus, den Avatara, Krishna, Buddha Gautama und all die anderen Buddhas, Apollonius von Tyana, es gab Hunderte. Wenn diese Vereinigung weniger vollständig ist, haben wir die großen Lehrer, weniger groß als die vorgenannten, aber groß. Aus dieser einen Redewendung, aus diesem einen Yoga des Rigveda, entstand die gesamte Philosophie, Religion und okkulte Wissenschaft des archaischen Indien, alle Schulungssysteme, mit welchen die Menschen versucht haben, jenen göttlichen solaren Funken mit sich selbst zu verbinden, um in individuelle Vereinigung mit dem kosmischen Geist zu kommen. Zuerst mit Vater Sonne, dann mit dem universalen Geist, denn die Verehrung dieser alten Weisen ging so weit, dass sie für nichts von der Gottheit getrennt war. Jedes Atom, jeder Stein, jedes Tier, jeder Mensch, jeder Deva oder Gott, was es auch sei, hoch, tief oder in der Mitte stehend, war ein Kind des kosmischen Herzens des Seins, das sich allmählich höher und höher zur selbstbewussten Vereinigung, Yoga, mit jenem erheben konnte. Wenn dieser glorreiche Vollzug erreicht ist, dann haben wir einen Menschengott, einen Gottmenschen. Diese Gedanken sind keine einzigartige Besonderheit Hindustans. Im Gegenteil, sie sind Allgemeingut der archaischen und modernen Theosophie. Sie waren Allgemeingut der Stoiker, der Platoniker und anderer Schulen Griechenlands und Roms. Sie waren seit unvorstellbaren Zeiten in Ägypten und Persien bekannt. Lesen Sie die alten Schriften dieser Völker. Yoga ist daher Schulung, Disziplin, durch die die heiligste aller menschlichen Möglichkeiten erreicht werden kann. Wachstum des Menschlichen, Erweiterung des Menschlichen zum Göttlichen, zur Göttlichkeit, die wir in unserem Höchsten bereits sind. Wir werden einfach unser Höchstes Selbst. Das ist erfüllter Yoga. Ich und mein Vater sind eins. Jeder Christus sagt dasselbe. Jeder Buddha trifft die gleiche Feststellung. Wenn man die darin verborgene tiefe Weisheit begreift, dann liegt nichts Egoistisches darin. Es ist der Geist, der durch den Mund des ergebenen Menschen spricht.